SWR 2 Essay.
Seit nunmehr 4 Jahren gehört der November auf dem Sendeplatz Essay den beiden Literaturwissenschaftlern Rainer Niehoff und Sven Rücker und ihrem im deutschen Sprachraum ziemlich einzigartigen Format, dem Spoken Essay. Einer ungewöhnlichen Mixtur aus Sprache, Musik und Geräusch. Dieses Mal geht es Niehoff und Rücker um das Thema Fallen. Unsere Kultur baut auf dem Lob des Stehens auf. Wer einen festen Standpunkt hat, wer imstande ist, hat die Welt unter sich und trägt den Kopf oben. Zu fallen hingegen gilt es zu vermeiden. Rainer Niehoff und Sven Rücker denken in ihrem Essay genau darüber nach, über das Fallen und seine Bewertung. Und sie stöbern in der Literatur- und Kulturgeschichte auf der Suche nach guten Gründen für das Fallen. Hören Sie Teil 1 des dreiteiligen Spoken Essay über das Fallen. Fallen beziehungsreich. Regie Nicole Paulsen. Mein Name ist Michael Lissek. Sie hören den Essay auf SWR 2.
In den Trümmern eines Hauses
glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus.
Gefrorene Tropfen fallen von meinen Wangen ab.
Heute treffen wir uns zum 4. Mal, um uns über eine Alltagspraxis zu unterhalten, nachdem wir zunächst das Warten überdacht haben, dann das Schweben und das Schämen, kommen wir heute zu dem Fallen, das wir alle gut kennen. Und wir haben uns entschlossen, heute nicht in das Studio zu gehen, sondern in einem privaten Raum zu sprechen, das für größere Nähe und Intimität sicher wunderbare Dienste leistet. Als Einstieg habe ich ein kleines Gedicht von Goethen mitgebracht. Das ist der Dativ von Goethe, Goethen. Das Gedicht ist 1777 erschienen und es dreht sich auch um das Fallen, allerdings erst im letzten Vers. Und ich lese das Gedicht einmal vor, man harre aus bis zum letzten Vers. Das Gedicht heißt Beherzigung. Ach, was soll der Mensch verlangen? Ist es besser ruhig bleiben, klammernd fest sich anzuhangen? Ist es besser sich zu treiben? Soll er sich ein Häuschen bauen? Soll er unter Zelten leben? Soll er auf die Felsen trauen? Selbst die festen Felsen beben. Eines schickt sich nicht für alle. Sehe jeder, wie er's treibe. Sehe jeder, wo er bleibe. Und wer steht, dass er nicht falle.
Ja, obwohl Goethe hier durchaus ein Lob des Schwankens im Gedicht von sich gibt, selbst die festen Felsen beben, heißt es da ja, endet das Ganze doch mit einer Ablehnung des Fallens und einem Lob des Stehens. Und damit, deswegen haben wir das hier auch an den Anfang gesetzt, steht Goethe natürlich keinesfalls alleine. Goethe steht gar nichts alleine, er ist der Prototyp für alles und so auch für die Auffassung des Fallens, die gängige ist, in unseren Breitengraden zumindest. Unsere gesamte Kultur baut sich letztlich in ihren positiven Selbstbeschreibungen auf dem Lob des Stehens und der Negation des Fallens auf. So kann man das vielleicht mal ganz grob zusammenfassen. Das fängt mit dieser basalen Anthropologie an, die wir alle kennen, nach der wir zweibeinige Wesen sind, die eben stehen und gehen und nicht wie diese schäbigen Tiere nah am Boden kriechen. Wir heben uns also durch unser Stehen ab von dem Boden und sind dem Himmel näher als die Tiere, die wir so kennen. Zudem ist es auch immer gut, zu irgendetwas imstande zu sein. Wir alle sind dazu erzogen worden, selbstständig zu werden, für etwas einzustehen, etc. pp. Also alles, was wir an positiven Dingen auf unserem Lebensweg gewinnen sollen, ist mit dem Stehen verbunden. Dagegen ist die Kunst des Fallens nicht so hoch im Ansehen. Man kann sogar sagen, das Fallen ist das, was wir unbedingt vermeiden müssen.
Mir ist aufgefallen, dass es eigentlich sozusagen so eine doppelte Bewegung gibt. Auf der einen Seite ist der Mensch einer, der sich entwirft, und zwar entweder als ein, der sich festhält, der statisch ist, oder als einer, der sich treiben lässt, der also so eine gewisse nomadische Beweglichkeit in seinem Entwurf haben kann. Und das Ganze spielt sich auf einem leicht fragilen Grund ab. Also das feste Haus, der starke Fels, das leichte Zelt. Und das ist sozusagen der erste Rahmen, den Goethe baut. Und um diesen Rahmen rum baut er aber noch einen anderen Rahmen. Das eine spielt sich in der Fläche ab. Ich bleibe, ich treibe. Und das andere ist eine Bewegung von oben und unten. Und das ist eine Bewegung, ich stehe oder ich falle. Und ich glaube, diese zweite Klammer umfasst die erste Klammer. Goethe sagt, du kannst tun, was du willst, so ein Relativismus deines Entwurfs, das ist mir eigentlich ganz gleich. Aber bedenke, dass du am Ende entweder möglichst stehst und möglichst nicht fällst, so dass dann der erste Satz, ach, was soll der Mensch verlangen, eine Frage, im Grunde mit dem letzten Satz beantwortet wird und wer steht, soll darauf achten, dass er nicht falle. Ja, also lieber stehen, lieber den Kopf oben haben, lieber die Welt im Auge haben, die Welt beherrschen, die Dinge vor sich haben, die Dinge unter sich haben. Denn wer fällt, der hat die Dinge nicht mehr unter sich, der hat die Dinge über sich und der hat im Grunde keine Möglichkeit mehr, auf die Dinge einzuwirken.
Ich glaube auch, dass diese zwei Bewegungsformen, die hier geschildert werden, sehr, sehr frappant sind. Einmal das Horizontale und das ist dann okay, also man darf sich treiben lassen, man darf driften. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn es dann in die Vertikale geht, dann wird die Sache wirklich ernst und da müssen wir uns sozusagen für eine Richtung entscheiden. Und es geht vor allem im Fallen immer abwärts. Vermeintlich geht es immer abwärts. Dadurch geht es natürlich auch nach unten, ins Niedere. Nicht umsonst war die Welt des Todes die Welt der Unterwelt. Ja, während alles, was oben ist, uns per se sympathischer ist. Und wir haben auch dieses Thema Fallen ausgewählt, um hier endlich mal eine Umwertung vorzunehmen und gegen diese Moral des Stehens und Stehenbleibens oder Wiederaufstehens anzusprechen. Ja. Warum wollen wir eigentlich stehen bleiben? Warum wollen wir nicht lieber fallen? Und das hängt mit unseren Wertungen von oben und unten, von Stehen und Fallen eindeutig zusammen.
Und um die soll es definitiv gehen. Vielleicht darf man auch sagen, dass diese Opposition schon von Stehen und Fallen natürlich selber eine etwas fragwürdige Opposition ist. Also in dem schönen Aufsatz über das Stehen von Hans-Jürgen von der Wense lautet der erste Satz, Stehen ist ein Schwanken und Wanken. Und wir seien sozusagen nur ein kleiner Knochenberg, der durch Muskeln verbunden wird und durch Sehnen zusammengehalten wird und der ständig in Gefahr ist, so wie ein Mobile vom Wind fortgeweht zu werden. Also auch unser Stehen ist nie ein festes Stehen. Also wir denken uns vielleicht gerne als Zeus oder Poseidon, wir denken uns statuarisch. Ja, wir stehen mit den Füßen fest auf dem Boden. Der Kopf ist nicht in den Wolken, sondern klar. Und in dieser Definition oben und unten hat man es natürlich leicht, dann zu sagen, das Stehen ist gut und das Fallen ist böse. Aber ich glaube, wir haben einiges vor uns, um diese Polarisierung, diese Opposition ein bisschen aufzuweichen.
Wenn du fällst, nö, bleib ruhig auch mal liegen.
Ja. Es braucht auch nicht immer diese Akkumulation von Kraft. Ja, wer wieder aufsteht, wird stärker zurückkehren. Diese Komparative sind gar nicht nötig. Vielleicht gibt es auch ganz eigene Genüsse des Fallens und des Liegens und ganz eigene Fragwürdigkeiten des Stehens. Und da wollen wir ein wenig stöbern. Es gibt einen Film des postmodernen Regisseurs Peter Greenaway von 1974, der heißt Windows, Fenster auf Deutsch. Der Film dauert nur 4 Minuten und ist eigentlich gedreht kurz vor der Zeit seines großen Coming-outs als postmoderner Regisseur. Und in diesem Film geht es 4 Minuten lang um Fenster. Wir sehen ständig durch Fenster eines Landhauses, wir sehen in eine Landschaft, die aussieht, als sei sie im 19. Jahrhundert gemalt worden. Es ist, glaube ich, das Haus des Regisseurs selbst. Man sieht seine Tochter, seine Frau beim Nähen und Stricken im Garten, Kühe grasen munter vor sich hin und kauen wieder. Ja, alles atmet eine große Friedfertigkeit, eine Musik setzt ein von Rameau, einem Barockkomponisten. Die Musik heißt La Poule, die Henne, und genauso pickt sie auch. Und mit diesem Picken beginnt nun im Hintergrund aus dem Off eine Stimme zu ertönen.
In 1973, in the parish of W, 37 people were killed as a result of falling out of windows.
Im Jahre 1973 in der Gemeinde W fanden 37 Menschen den Tod, indem sie aus dem Fenster fielen.
Of the 37 people who fell, 7 were children under 11. 11 were adolescents under 18.
Von den 37 betroffenen Menschen, die fielen, waren 7 Kinder unter 11 Jahren, 11 Heranwachsende unter 18 und die restlichen Erwachsenen waren alle unter 71, mit Ausnahme eines Mannes, den einige für 103 hielten. 5 der 7 Kinder fielen aus Schlafzimmerfenstern, ebenso 4 der 11 Heranwachsenden und 3 der 19 Erwachsenen. Bei den 7 Kindern, die fielen, handelte es sich um Unglücksfälle, mit Ausnahme eines Kindesmordes.
Of the 7 children who fell, all cases were of misadventure save one of infanticide.
Von den 11 Heranwachsenden folgten 3 Selbstmord wegen Herzensleid, 2 waren Unglücksfälle, 2 betrunken, einer wurde gestoßen, einer war geisteskrank, einer sprang infolge einer Wette und einer experimentierte mit einem Fallschirm. Von den 12 Männern sprangen 2 freiwillig, 4 wurden gestoßen, 5 waren Unglücksfälle und einer unter dem Einfluss einer unbekannten Droge glaubte, fliegen zu können.
5 were cases of misadventure and one under the influence of an unknown drug thought he could fly.
Von den 11 Heranwachsenden waren 2 Büroangestellte, 2 arbeitslos, einer war verheiratet, einer Fensterputzer und 5 Studenten der Luftfahrt. Einer von ihnen spielte Cembalo.
1 was a window cleaner and 5 were students of aeronautics, one of whom played the harpsichord.
Unter den 19 Erwachsenen befanden sich eine Stewardess, 2 Politiker, ein Ornithologe, ein Glaser und eine Näherin. Von den 37 Menschen fielen 19 vormittags im Sommer, 8 an Sommernachmittagen und 3 fielen in den Schnee.
Among the 19 adults who fell were an air stewardess, 2 politicians, an ornithologist, a glazier and a seamstress.
Der Ornithologe, der Heranwachsende, der mit dem Schirm experimentierte und der glaubt, er könne fliegen, fielen oder wurden an Frühlingsabenden aus dem Fenster gestoßen.
8 fell on summer afternoons and 3 fell into snow. The ornithologist, the adolescent experimenting with the parachute and the man who thought he
could fly. Bei Sonnenuntergang am 14. April 1973 sprangen die Näherin und der Student, der Cembalo spielte, von einem Fenster in diesem Haus in einen Pflaumenbaum.
At sunset on the 14th of April 1973, the seamstress and the student of aeronautics who played the harpsichord jumped into a plum tree from a window in this house.
Es ist ja sehr auffällig, dass wir es hier mit einer Art verrückt gewordenen Statistik zu tun haben. Also das einzelne Fallen wird übersetzt in eine Serie von Fallzahlen. Das lehrt uns auch so ein bisschen, dass das Fallen scheinbar Serien von sich aus bildet, dass das Fallen ansteckend ist. Jeder Beruf ist hier bei Greenaway vertreten. Jede Altersklasse ist vertreten in dieser Liste, in dieser Sammlung des Fallens, das nicht enden will. Man kann sich auch vorstellen, dass es eigentlich ewig so weitergehen könnte, dass wir irgendwann auch als Hörer von diesem Taumel des statistischen Falls ergriffen werden und uns in diese Fallzahlen da einreihen, die auf uns herniederprasseln wie so ein warmer Regen.
Unserem Angstgefühl baut er eine Bühne. Ganz einfach, ganz banal. Er verknüpfte das Fallen mit dem Sterben, mit der Verletzung oder mit dem Unfall. Ja? Durch diesen Trick, der ja vollkommen nahe liegt, macht er uns klar, dass die Verbindung des Fallens mit der Tragödie im Grunde genommen eine falsche Verbindung ist. Und zwar einfach deshalb, weil es in der Tragödie um Interessen geht und Interessen sozusagen zwischen Menschen ausgefochten werden, die mit ihrem Leben für ihr Interesse einstehen und es entweder durchsetzen und zu einem allgemeinen Interesse machen können oder aber daran scheitern und feststellen, mein persönliches Interesse war nicht das, das alle Menschen teilen. Die Lust von Greenaway ist die Lust am Zufall oder am Unfall. Das heißt, an einem Fallen, das erstmal keinen Grund außer sich selbst findet. Ein dummer Zufall. Die meisten Menschen sterben, indem sie im Haus von Leitern fallen, wenn sie Birnen aus der Decke schrauben oder aber, wie ich von einem Fall tatsächlich gehört habe, beim Fensterputzen aus dem Fenster fallen. Das ist furchtbar, aber es ist deshalb furchtbar, weil es so untragisch ist.
The 92 people represented in this film all have names that begin with the letters F-A-L-L. The names are taken from the latest edition of the Directory, published every 3 years by the committee investigating the violent unknown event.
Peter Greenaway hat kurz danach einen 3-Stunden-Film gedreht, der heißt The Falls. Und The Falls beschäftigt sich mit Menschen in England, deren Nachname mit dem Buchstaben F-A-L-L beginnt. 92 Menschen mit 92 unterschiedlichen Dialekten, die alle in einer seltsamen Relation zu einem unbekannten katastrophalen Ereignis stehen und befragt werden über die Verantwortung von Vögeln.
Obsien is registered as a speaker of Catan with a 6-part heart. Like his wife, he is accredited as a sufferer of dreams of water, category 3.
Leaning on the balustrade like this, he fell. The coroner passed a verdict of misadventure, abetted by delayed effects of the VUE.
Whatever her other attributes, it is certain that Lacer Forlisset has not been able to teach her dogs to fly.
Thanks to the violent unknown event, Canopy Fall Benning was immortally 83.
Und da sieht man, wie auf der einen Seite die ganzen Fälle statistisch aufgerollt werden, wie aber auch über den Vogel und über die Katastrophe das Fallen als Fallen wieder eingeführt wird. Es gibt da Ingenieure und Wissenschaftler, die spezialisiert sind auf Flugtechnik, die versuchen mit Fallschirmen von irgendwelchen Hochhäusern in London zu springen und alle sind irgendwie in eine Verletzung der Vogelwelt inbegriffen und fahren am Ende mit einem Auto im Kreis.
Wir wollen uns jetzt im Folgenden Greenaway ein bisschen zum Vorbild nehmen. Der fragt sich ja, wie du es gerade gesagt hast, statistisch gesehen, wer fällt eigentlich, woraus fällt er, worein kann man alles fallen. Wir werden das jetzt ähnlich machen. Also auch wir werden unsere eigene Liste oder Statistik des Fallens erstellen und werden uns fragen, welche Fälle des Fallens gibt es eigentlich. Wir werden das aber anders als Greenaway ein bisschen von der Sprache aus machen. Das heißt, wir werden so eine Art Wortfeld des Fallens aufspannen und sehen, mit welchen Präfixen kann man das Fallen verbinden und welche Varianten des Fallens können dabei entstehen, sodass wir idealerweise am Ende dieser ersten Sendung das gesamte Wortfeld des Fallens einmal durchschritten haben.
Vielleicht ließe sich da zunächst einmal noch auf das Wort Fallen selber zurückgreifen. Bei aller Ironie spielt ja doch beim Greenaway durch, dass das Fallen mit dem Unfall und mit dem Sterben zu tun hat. Und das Wort Fallen aus dem Lateinischen kommt von cadere, fallen. Und cadere wird weiterentwickelt zu Kadaver. Der Schreck, den wir erleben, wenn wir jemanden fallen sehen, ist der Schreck, jemanden sterben zu sehen. Jemand, der fällt und auf dem Boden liegt, ist schon die Leiche, die er hoffentlich noch nicht ist. Aber wir werden so sehr an die Gebrechlichkeit unseres Stehens erinnert, dass der Schock immer auch ein Todesschock ist. Und nicht umsonst ist das französische Wort für Fallen, tombé, gleichzeitig tombe, das Grab. Ja, also es gibt immer diese Verbindung, diesen Schock des Fallens, der mich an meinen eigenen Tod erinnert. Und so wie es heißt, media vita in mortis sumus, mitten im Leben sind wir im Tod, so erleben wir das in jedem Augenblick, in dem wir hinfallen. Jemand, der liegt, der auf offenen Plätzen in der Öffentlichkeit liegt, ist ein Skandal. Und nicht umsonst kommt das Wort Skandal, das Skandalon, von der Falle, von einem kleinen Hölzchen innerhalb einer Tierfalle. Und wenn das Hölzchen berührt wird, fällt die Falle zu. Ja, ein Skandal ist eine Falle, die zuschnappt, so wie der Tod zuschnappt in dem Augenblick, wo ich falle. Und deswegen brauchen wir manchmal Spezialisten des Fallens, die uns da helfen, dieses Fallen etwas zu entdramatisieren. Also ich meine, in der Biografie von Dalí gelesen zu haben, dass er eines Tages unglücklich in der Universität die Treppe herunterfiel und die volle Aufmerksamkeit aller Studenten bekam. Und da Dalí ein großer Freund von Aufmerksamkeit war, beschloss er, sich jeden Tag die Treppe herunterzustürzen. Er übte das Treppenrunterstürzen und er berichtet, dass alle Studenten immer schon standen und warteten, ob Dalí heute wieder die Treppe herunterfallen wird.
Hör! Hör!
Cadere führt dann auch zu dem Wort Kadenz, eine Schlusswendung in der Musik. Wir überhaupt absteigende Figuren in der Musik grundsätzlich gerne mit dem Fallen verbunden werden. Also wenn man an den dritten Akt vom Wozzeck von Alban Berg denkt, der Wozzeck wirft sein Messer ins Wasser und kurz vorher schon gibt es so eine absteigende Figur im ganzen Orchester und danach singt er dann oder spricht in so einem Sprechgesang Ton für Ton abwärts, wie das Messer ins Wasser fällt und er quasi hinterher steigt. Also überall, wo in der Musik fallende Sequenzen auftauchen, hat man immer ein wenig das Gefühl, entweder es geht zum Ende oder es geht sozusagen in die Tiefe. Auch im Flipperautomat kehrt das wieder in meiner Zeit, wenn wir geflippert haben. Zum Schluss, vor allem wenn es das Geld gefressen hat, dann kam ein Gulu, 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 Gulu immer abwärts und das machte gleichzeitig den Fall der Münze nach, aber auch den Fall des Schicksals. Man hatte definitiv verloren. Man versteht es natürlich auch, dass ein Soldat fällt. Ja? Das ist nicht der Fall, den man tut, wenn man stirbt. Also man legt sich nicht hin, um zu sterben, sondern man fällt plötzlich. Alles Fallen ist mit der Plötzlichkeit kombiniert, zumindest mit einer Bewegung abwärts, die uns daran erinnert, dass wir irgendwann selber fallen müssen. Nicht umsonst hat sich in ganz unterschiedliche Wendungen diese Art des Fallens eingeschlichen, wie der Vorhang fällt, ja, oder die Klappe fällt. Dass wir Essbesteck ungerne auf den Boden fallen lassen, etwa den Löffel, hängt damit zusammen, dass es eine Zeit gab, in der der Löffel gleichzeitig ein Gesetzessymbol gewesen ist. Und ein Löffel, der auf den Boden fällt, ist ein Gesetz, das ich verliere, also mein eigenes Gesetz, das ich geben kann. Und er wird infiziert mit dem Boden, wo gewissermaßen die chthonischen Götter darauf warten, Dinge in die Hand zu bekommen. Und damit Macht über mich zu bekommen. Das Erste, was Zombies tun, ist, aus dem lockeren Boden die Hände herauszustrecken, um unserer habhaft zu werden. Also alle Angst, dass uns etwas auf den Boden fällt, ist nicht eine hygienische, sondern sozusagen eine, die von fern noch daran erinnert. Es gibt ein ptolemäisches Symbolon, das bedeutet, berühre nichts, was neben den Tisch auf den Boden gefallen ist. Ja, es ist gleichzeitig die Nahrung für die Toten, die ja auch etwas brauchen, dem man etwas gönnt und so. Aber es ist gleichzeitig die Angst, dann mit den Toten auch in Berührung zu kommen und von ihnen gefangen zu werden. Es gab einen Ritus galizischer Juden, die die Erde, auf die ein Kind gefallen ist, erst gesegnet haben und dann ein Messer hineingestochen haben, um diesen Bann zu brechen. Ja. Also auch fallende Dinge erinnern uns ununterbrochen an diese Verknüpfung mit dem Tod. Also wie ich eine Treppe herunterfallen galt als Vorzeichen des Sterbens, während eine Treppe hinaufzufallen, was viel schwieriger ist, galt dann als Voransage einer glücklichen Zukunft.
Die Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz, dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber unter Stöhnen niedersank und verschied.
Ich falle nicht einfach, sondern es muss etwas geben, das mich fallen macht. Dass es einen kleinen Auslöser hat mit einer großen Wirkung. Ja? Ich nenne das die katastrophische Intervention. Die katastrophische Intervention, vollkommen überdreht formuliert, bedeutet nichts anderes etwa, als dass ich stolpere. Ja, das Stolpern ist die Voraussetzung für das Fallen. Ich falle nicht einfach in mich zusammen, sondern ich falle, weil es von irgendwo ein Ungleichgewicht gibt, das mein eigenes Balance-System so aus sich heraustreibt, dass es zusammenfällt. Und ich habe hier eine kleine Stelle gefunden bei Heinrich von Kleist, der eine winzige Erzählung geschrieben hat und deren Beginn lese ich einmal kurz vor. Die Erzählung heißt das Bettelweib von Locarno. Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hinter den Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz, dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Dies eine kleine Stelle, wo in der Literatur das Stolpern zum Ausgang einer ganzen Erzählung gemacht wird. Und die kleine Erzählung geht lediglich so weiter, dass diese hinter dem Ofen durch den Sturz verschiedene Frau nun wie in einer Spukgeschichte nach einer Weile dem Marchese immer wieder begegnet, bis seine Frau mit aufgerichteten Haaren das Schloss fliehend verlässt und er im Wahne, dass jeden Abend um 12 dasselbe Ächzen und derselbe Fall wieder passiert, sein Schloss anzündet, von dem wir am Anfang erfahren, dass es in Schutt und Asche liegt.
Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor. Man hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund, hebt sich plötzlich die Ohrenspitzen vom Boden empor und knurrend und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen, weicht er aus.
Fontane hat an dieser Erzählung gerückt, dass es keine moralische Erzählung sei, weil eigentlich der Marchese in gar keiner Weise böse sei, wie es für eine moralische Erzählung sich gehörte, sondern lediglich der Bettlerin sagt, sie möge sich hinter den Ofen legen und sie nun durch die Gebrechlichkeit unserer Gehwerkzeuge und ihrer Hilfen zum Sturze kommt und stirbt. Und Fontane sagt, dies sei doch sehr wenig. Das heißt, das Stolpern, unsere katastrophische Intervention, ist im Ausgang ein sehr labiler, aber unfasslich kleiner, wie ein mobile sich befindlicher, eben Holzstück-ähnlicher Gegenstand, der uns plötzlich fallen lässt. Es wäre einmal schön, eine Kunstgeschichte der Krücke zu schreiben. Auch in den Romanen von Beckett wird man viele Formen der Krückenverwendung bis hin zum sich ziehen am Boden mit Hilfe von Krücken durch einen Wald erinnern. Oder aber bei Dalí, der unendlich viele Skulpturen mit Krücken malt. Überall sozusagen brauchen wir diese Prothesen, um unsere eigenen Bedrohlichkeiten wieder aufzufangen.
Und noch jetzt liegen von den Landleuten zusammengetragen seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte aufstehen heißen.
Ja, und die Figuren, die von diesen Krücken gehalten werden bei Dali, die sind ja auch weich und zerfließend. Also zum Stehen gehört auch immer das Starre. Also das, was imstande ist, das ist auch immer irgendwie hart. Also leistet Widerstand, während das, was fällt, eigentlich immer etwas Weiches ist. Und wenn es nichts Weiches ist, dann wird es im Fallen weich. Ja? Der Boden, auf dem es dann aufsteigt, der bleibt hart. Ja? Aber der Körper selber wird weich. Ja? Und der von Krücken gestützte Körper, der sozusagen nur noch halbmenschlich ist, in dieser basalen Anthropologie des Stehens zumindest, der ist der Körper, der die Krücke braucht. Ja? Und der uns aber gleichzeitig daran erinnert, dass das Fallen eben zu unserem körperlichen Dasein notwendig gehört.
Seltsamerweise sind Körper, die auf den Boden gefallen sind, besonders schwer. Also das Stehen schafft eine gewisse Leichtigkeit und der gefallene Körper verbindet sich schon mit der Erde, die schwer ist und die sich kaum noch aufheben lässt, aber auch, weil er so weich geworden ist. Und erst dann sozusagen die vollendete Leiche wird wieder hart. Dann ist sozusagen die Bedrohlichkeit des Fallens wieder gebannt.
Ja, und es ist auch reiner Stoff geworden, ne, der auf den Fall folgt. Also die Körperspannung ist weg und die Körperspannung ist ja nichts anderes als sozusagen die Beseelung des Körpers. Also, und deswegen ist auch ein schlafender Körper, ein Kinderkörper, den man schlafen trägt, viel schwerer als einer, der eben die Körperspannung hält und wach ist. Ja, das ist völlig richtig. Also das, was auf den Fall folgt, ist immer die Schwere.
Von daher können wir einige präfigierte Verben auf Fallen nun in unsere kleine Reihe hinzunehmen. Also das Hinfallen, das Umfallen, aggressiv auch das Anfallen oder das Befallen. Dazu tritt dann im Weiteren, wenn es sozusagen alles einnimmt, das Verfallen und das Zerfallen.
Und dem wollen wir uns mal ein bisschen genauer widmen, weil es auch etwas ist, was, glaube ich, die meisten zunächst mit dem Fallen verbinden, der Verfall, weniger das Auffallen, weniger der Anfall. Es ist erstmal der Verfall, an den viele denken. Als Verfall hat das Fallen auch Eingang gefunden in die Philosophie. Martin Heidegger hat in seinem dicken Buch Sein und Zeit etwas zum Konnex von Verfall und Mensch geschrieben unter dem Begriff der Verfallenheit. Das möchte ich einmal kurz vorlesen. Es enthüllt sich nun eine Grundart des Seins der Alltäglichkeit, die wir das Verfallen des Daseins nennen. Der Titel, der keine negative Bewertung ausdrückt, soll bedeuten, das Dasein, also der Mensch, ist zunächst und zumeist bei der besorgten Welt. Dieses Aufgehen bei hat meist den Charakter des Verlorenseins in die Öffentlichkeit des Mann. Das Dasein ist von ihm selbst als eigentlich im Selbst sein können, zunächst immer schon abgefallen und an die Welt verfallen. Wir nennen diese Bewegtheit des Daseins in seinem eigenen Sein den Absturz. Das Dasein stürzt aus ihm selbst, in es selbst, in die Bodenlosigkeit und Nichtigkeit der uneigentlichen Alltäglichkeit. Die Bewegungsart des Absturzes in die und in der Bodenlosigkeit des uneigentlichen Seins im Mann reißt das Verstehen ständig los vom Entwerfen eigentlicher Möglichkeiten und reißt es hinein in die beruhigte Vermeintlichkeit, alles zu besitzen bzw. zu erreichen. Dieses ständige Losreißen von der Eigentlichkeit und auch immer Vortäuschen derselben charakterisiert die Bewegtheit des Verfallens als Wirbel. Obwohl Heidegger in dieser Passage nicht mit schweren Worten geizt und es da sicher auch einiges gibt, was man kritisieren kann, ist doch die Essenz des Ganzen, dass der Verfall und der Fall hier nicht gesucht wird in Extremsituationen, ja, in einem krisenhaften Modus des Daseins, sondern gerade in der Alltäglichkeit. Ne? Also das Fallen und das Verfallen ist hier kein Ausnahmezustand im Sinne des tragischen Helden, sondern ist etwas, das wir permanent erleben und das unser ganzes Leben letztlich in seiner Alltäglichkeit bestimmt.
Ja, das sehe ich genauso. Es ist sicher fast eine Provokation, den ruinösen Charakter des Verfallens herauszunehmen und gerade sozusagen mitten in die Betriebsamkeit hineinzuverlegen. Und es hat mich immer erstaunt, dass Heidegger, der ja eigentlich eine offene Welt propagiert und den Entwurf, der ja grundsätzlich ein Versuch ist und ein offener Versuch, dann doch sozusagen jede Öffnung nach außen eher als Gefahr versteht. Also die Verfallenheit ist Teil meines Daseins. Ich kann sie sozusagen annehmen. Und das Plädoyer für Entschiedenheit innerhalb von einem Modell von Fallen fand ich immer erstaunlich, weil Fallen eigentlich im Fallen die Entscheidung eher aussetzt. Man würde vielleicht eher so etwas wie Gelassenheit erwarten als Entschiedenheit. Aber das steht mir gar nicht zu, hier irgendwie weiter einzusprechen.
Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher.
Its rooms are empty and cold.
Das Haus stand gleichsam da wie altes Holzgetäfel, das in irgendeinem unbetretenen Gewölbe viele Jahre lang vermoderte, ohne dass je ein Lufthauch von draußen es berührte und das darum in all seinem inneren Verfall stattlich und lückenlos dasteht. Außer diesem Zeichen eines allgemeinen Verfalls bot das Haus jedoch nur wenige Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Und so endet die Erzählung mit den folgenden Sätzen. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam. Das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen, wie das Getöse von tausend Wasserfällen, und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascher.
Was Poe sozusagen mit in den Blick bekommt, was Neues jetzt, also im Grunde genommen bestimmen wir das Fallen erstmal, solange wir hinfallen, durch Begriffe wie Plötzlichkeit, Unvorhersehbarkeit, natürlich Unkontrollierbarkeit und Tödlichkeit. Bei Poe und im Begriff des Verfallens liegt eine temporale Dauer. Und die nutzt Poe aus, indem er das Haus und die Psyche gleichsetzt und sagt, mit der Zeit wird meine Außenwand porös. Und in dem Augenblick taucht Verdrängtes auf. Ja, also indem ich verfalle, verliere ich die Kraft, mich als konsistentes Wesen zu behaupten. Und in dem Augenblick dürfen Dinge auftauchen, die, Freud würde sagen, verdrängt sind. Wie in diesem Fall plötzlich die tote Schwester, wie immer bei Poe, die heraus darf. Das heißt, dieses Haus-Ich, das ich bin, ist immer auch schon porös und hat immer schon seinen Verfall mit in sich. Und je stärker wir sozusagen auf das Stehen, auf die Statik beharren, umso stärker machen wir die Energien, die die Statik bedrohen. Ja, und bei Poe sind immer hinter den Wänden sozusagen die verdrängten Energien einer Vorzeit, die Katze oder die Frau oder was immer man so gerne einmauert. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die Poe gemacht hat, dass sozusagen im Porös-Werden, dass das Verfallen mit sich bringt, auch das zum Vorschein kommen kann, was wir durch unsere Statik sozusagen permanent ausschließen.
Und insofern ist auch hier wieder der Verfall ein Rückfall. Das funktioniert natürlich immer über Regression, also über das Wiederhochkommen von etwas unbewusst Verdrängtem, was aber nicht wirklich abgearbeitet ist, sondern weiterwirkt, ja. Und das mich irgendwann wieder heimsucht. Und insofern ist der Verfall, der ja eigentlich ein dynamischer Prozess ist, der auf ein Ende hinzusteuert, nämlich den vollkommenen Zerfall, insofern ist der auch regressiv und ein Rückfall. Aber beides ist in gewisser Weise dasselbe, weil der Verfall ja auch den Körper, ja, oder irgendeine Form, auch ein Haus, auflöst und eigentlich in die Indifferenz zurückführt, aus der es gekommen ist. Ja. Insofern ist das Ende zugleich auch der Anfang. Also dieses Modell des Verfallens und des Rückfallens ist auch immer ein zyklisches Modell, dass die Indifferenz an den Anfang setzt, dann wird eine Differenz gesetzt, eine Form hergestellt und die wird dann wieder durch einen Rückfall in die Formlosigkeit überführt.
In den Trümmern eines Hauses.
Die eigentlichen Gebiete.
Vermutlich wäre der Blick eines aufmerksamen Betrachters an einem kaum sichtbaren Riss hängen geblieben, der in einer Zickzackbewegung sich über das ganze Gemäuer zog.
Jetzt gibt es aber dann neben diesen ja doch irgendwie negativ konnotierten Formen des Fallens auch seltsamerweise Kombinationen mit Fallen, die uns in eine andere Richtung lenken, etwa wenn etwas auffällt. Ja, also auffallen ist schon deshalb sehr merkwürdig, weil in diesem Auf natürlich ein Herauf steckt. Ja, also etwas, was fällt, kann gleichzeitig nach unten und nach oben fallen. Und im Auffallen verstehen wir, dass das, was auffällt, aus Kontexten herausfällt. Ja, wir haben sozusagen eine plane Ordnung von homogenen Elementen, in die etwas einbricht oder aus denen etwas heraussticht. Und wenn es heraussticht, fällt es auf. Ja, also auffallen im positiven Sinne ist etwas, das mir aus der gleichförmigen funktionalen Verknüpfung von Dingen herausfällt und mich auf andere Weise berührt, beschäftigt, mich anders meint. Ein ganz kurzes Gedicht von Rolf-Dieter Brinkmann heißt Fotografie. Und das Ganze kann ich auswendig, glaube ich, weil es nur so wenige Worte hat. Das Gedicht lautet: Mitten auf der Straße die Frau in dem blauen Mantel. Ja, Fotografie. Da wird auch nichts anderes gemacht. Das ist übrigens eine sozusagen eine Pop Kopie eines Baudelaire-Gedichtes, eine, die vorübergeht. Also eine Frau taucht mitten in der Masse auf und der Dichter sieht diese Frau und es gibt einen kurzen Kontakt. Und dann heißt es, ein Blitz, dann Nacht. Das hat, bringt man umgedeutet in die Fotografie, ein Blitz, dann Nacht. Ja. Und da beschreibt er genau, dass innerhalb von homogenen Strukturen, du kennst dich besser aus als ich mit Massen, plötzlich sozusagen aus der Masse mich etwas anspricht. Eine ganz seltsame Erfahrung, dass es zu einem Augenkontakt kommt, wie hier, oder dass eine Farbe aufblitzt. Also schon im Malte Lauritz Brigge heißt es, glaube ich, ein Rot sprang auf. Ja, und hier ist es das Blau. Dieser blaue Mantel ist natürlich der blaue Mantel der Madonna, die blaumantelige Madonna. Das heißt, was mir auffällt, das heilige ich. Ja, also es gibt sozusagen in dem, was mir auffällt, etwas, was eine andere Qualität einführt in eine homogene Verbindung von Dingen. Na, und deswegen ist Auffallen ein sehr schöner Ausdruck, weil es gleichzeitig mit dem Fallen zu tun hat. Ich falle in eine offene Struktur, ja, weil Fallen einfach bedeutet, diese Orientierung aufzugeben, aber ich werde gehalten durch etwas, das mir auffällt. Also ich falle mit etwas zusammen.
Ja, ja, genau, das, was auffällt, tritt sozusagen aus dieser flächigen Welt, in der wir uns bewegen, aus dieser zweidimensionalen Welt hervor, ja, wie auf eine Bühne. Ja, ich hole das, was mir auffällt, hole ich quasi auf die Bühne hervor. Dadurch wird die Welt dreidimensional und wie bei so einem Relief steht dann plötzlich etwas aus dieser flächigen Welt heraus.
So ist das ja auch bei Baudelaire und bei Brinkmann, dass die da vorübergeht, von der ich ein Foto mache, auch gleich wieder verschwindet. Ja, also sie wird präsentiert sozusagen als Statue, aber jetzt eine, die das Gegenteil ist von dem, was wir mit Statuen verbinden. Sie verliert ihre Ewigkeit und verschwindet sozusagen wieder in diesem Meer der Gleichförmigkeit. Wenn ich aber dieses Auffallen halten kann, ja, wenn ich die Chance habe, das Verschwinden aufzuhalten, dann komme ich dazu, dass mir etwas gefällt. Ja, also du gefällst mir, heißt aus sozusagen der großen Masse von all den Menschen, die mir alle gleichermaßen nahe sind und gleichermaßen gleichgültig, tritt plötzlich ein Mensch heraus, der mir gefällt, ohne dass ich genau sagen kann, worin und woran es liegt. Meistens sind es ja sehr seltsame psychische Konnektionen, die da stattfinden, dass dieses Gefallen dazu führt, dass ich in den anderen hineinfalle. Und wenn dieses Gefallen sich sozusagen verstärkt, ja, also meinetwegen pathologisch verstärkt oder obsessiv verstärkt, dann sind wir dabei, dass wir dem anderen verfallen. Das heißt, im Verfallen spüre ich, dass es etwas gibt, das im Grunde auch mächtiger als ich ist, das größer ist, dem ich aber meine Widerstandskraft gewissermaßen opfere. Ja, der Droge etwa oder Richard Wagner oder so. Ja, das ist ganz egal. Also da gibt es sozusagen, ich verfalle einem anderen Vorgang irgendwie, der mich so sehr in Beschlag nimmt, dass ich nur noch im Fall des anderen bin. Also ich bin sozusagen im Traum oder im Kopf dieses anderen gefangen. Das ist Verfallen.
Ja, und so wie es das Verfallen an andere gibt und das Gefallen, also Situationen, in denen ich mich öffne und in etwas anderes sozusagen hineinfalle. So gibt es auch natürlich den gegenteiligen Fall, dass ich von etwas anderem geöffnet würde, was in mich hineinfällt. Und das nennen wir dann logischerweise Einfall. Nietzsche hat in seiner Autobiografie beschrieben, wie die Einfälle bei ihm kamen. Genauer gesagt geht es um einen bestimmten Einfall, nämlich den zu seinem Text Zarathustra, immer noch der bekannteste. Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der Tat die Vorstellung, bloß Inkarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung in dem Sinne, dass plötzlich mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, das einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Tatbestand. Eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tränenstrom auslöst, bei der der Schritt unwillkürlich bald stürmt, bald langsam wird, ein vollkommenes Außer-sich-Sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen bis in die Fußzehen. Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von Freiheitsgefühl, von Unbedingtsein, von Macht. So fiel mir der ganze Zarathustra ein, richtiger, er überfiel mich. Also hier wird der Einfall als Überfall letztlich dargestellt, also als etwas, was von außen in mich eindringt. Wir sprechen ja auch vom Einfall, wenn wir meinen, dass eine gegnerische Armee ein Land erobert, dann fällt diese gegnerische Armee auch in dieses Land ein. Das ist natürlich in diesem Fall ein Gewaltakt, aber als Gewaltakt wird das hier auch bei Nietzsche beschrieben, aber als beglückender Gewaltakt, der mich und meine Grenzen öffnet, mich überwältigt, mich eben überfällt, aber mir dadurch natürlich auch die Gelegenheiten gibt, mich zu entgrenzen und mich sozusagen selber mächtig zu führen. Und das ist genau das, was der Einfall macht. Ja, das ist sozusagen eine beglückende Invasion. Das bedeutet natürlich nicht, dass das, was mich da überfällt, auch immer ein guter Gedanke sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob der Zarathustra eine gute Idee von Nietzsche war. Also der Einfall ist auch immer nah am Reinfall, das darf man nicht vergessen. Aber als Inspiration gedacht, bedeutet er immer, dass etwas in mich fällt und mich dann sozusagen selber öffnet und entgrenzt.
Der Einfall wird, finde ich, bei Nietzsche noch etwas stark, wie soll ich sagen, monopolisiert. Ja? Ich glaube einmal, der Einfall ist etwas, das mir zufällt, was ich mir nicht selber sagen kann. Ja? Könnte ich es mir selber sagen, würde ich es selber sagen. Der Einfall hat sozusagen diesen Reiz des von außen Kommens und in mich Eindringens. Aber ich glaube, er funktioniert nicht so, dass ich einfach irgendwie sitze und der Einfall kommt. Sondern ich glaube, dass der Einfall voraussetzt, dass ich mein Territorium gewissermaßen unter Spannung setze. Ja, ich kann das Wort nicht sagen, aber ich kann dem Wort sein Feld bereiten. So. Und in dem Augenblick, wo alle Worte, die nahe dran sind, elektrische Funken schlagen, kann das dazu führen, dass ein Frankenstein geboren wird, den ich nicht erwartet habe. Und der kann natürlich dann gleichermaßen eine glückliche oder eine unglückliche Überraschung sein. Aber er ist auf jeden Fall etwas, was aus einer anderen Sprache stammt, die gleichzeitig meine eigene Sprache ist. Ich meine mich zu erinnern, in der Autobiografie von Berlioz eine Geschichte gelesen zu haben, in dem er sagt, er hat nachts im Traum einen Einfall gehabt, ein Thema zu einer neuen Symphonie. Und Berlioz hat ja riesige Orchester und er wacht auf, hat das Thema, ein sehr, sehr schönes Thema und überlegt sich, dass, wenn er es realisieren will, er eine sehr große Symphonie schreibt. Für eine sehr große Symphonie braucht er ein sehr großes Orchester, für ein sehr großes Orchester einen sehr großen Saal und für einen sehr großen Saal und ein sehr großes Orchester sehr viel Geld. Er weiß gleichzeitig, dass seine Symphonien nicht anerkannt werden. Er wird also mit diesem Einfall extrem viel Geld verlieren und er dreht sich ganz schnell um, damit er den Einfall wieder vergisst. Ja, da kann man dann wiederum sehen, dass das Einfallen ganz nah am Entfallen liegt. Ja, uns entfällt ständig etwas. Also ganze Genres sind gegründet worden, um das Entfallen aufzufangen, etwa das Tagebuch. Ja, das Tagebuch ist nichts anderes als sozusagen diese ständige Produktion des Gehirns, dieses permanente Einsaugen und Ausscheiden in irgendeiner Art und Weise gleichzeitig zu ordnen und aufzubewahren, um nachher als fremde Stimme zurückzukehren. Ja, also das Entfallene kommt als Einfall wieder zurück, etwa wie bei Beckett's Last Tape oder so. Und ich werde feststellen, dass mein Einfall von damals mehr ein Durchfall war als ein Einfall. Ja, also so gibt es diese Ketten, dieser Nietzsche nennt das ja Inspiration, dieses Einhauchens irgendwie. Man könnte auch an Dalí denken, der sagt, ich muss dem Einfall so weit vorgreifen, dass ich alles so richte, dass alle Zeichen kommen, die ich gerade möchte. Und tatsächlich ist es die Erfahrung beim Schreiben, dass man sozusagen nur insistent genug sein muss und unmögliche Kombinationen werden möglich, auch ganz unwahrscheinliche, nur weil ich es gerne möchte. Der Einfall besteht darin, den Einfall zuzulassen oder ihn herbeizulocken oder ein System zu schaffen, in dem das, was einfallen könnte, sozusagen der letzte Schlussstein ist. Und dann sind wir wieder beim Gebäude. Also plötzlich kann ein fantastisches Gebäude entstehen. Dazu fällt mir dann noch ein, es gibt auch eine wunderschöne Beschreibung bei Jean-Paul über den Einfall, der ja jetzt im Gegensatz zu Nietzsche sozusagen breiter gestreut ist. Also für Nietzsche ist ja der Einfall mehr die Kraft, die mich zwingt, ein großes Werk anzulegen. Also so eine Kraft, die die Spannung verteilen muss auf große Perioden, so heißt es da, glaube ich, ungefähr. Bei Jean-Paul heißt es, ein Entwurf ist ein Blatt oder ein Bogen, auf welchem ich es mir bequemer mache und mich gehen lasse, indem ich darauf meinen ganzen Kopf ausschüttele, um nachher das Fallobst zu sichten und zu säen und das Papier mit organischen Kügelchen und mit Lagen von Phönixasche bedecke, damit ganze schimmernde Fasanerien daraus aufsteigen, der Phönix aus der Asche. In einem solchen Entwurf halte ich die unähnlichsten und feindlichsten Dinge bloß durch einen Gedankenstrich auseinander. Ich rede mich in dergleichen Entwürfe selber an und duze mich wie ein Quäker und befehle mir viel. Ja, ich bringe darin häufig Einfälle vor, die ich gar nicht drucken lasse, weil entweder kein Zusammenhang für sie auszumitteln ist oder weil sie an sich nichts taugen. Da wird der Einfall also noch mehr aus den Kontexten herausgeholt und in so ein dispersives, verstreuendes, freies, sozusagen, so dieses Papier als eine Form von Tuch, in dem ich ganz unterschiedliche Dinge, die ich gelesen habe, die mir durch den Kopf gehen, also schon ein sehr assoziatives Verfahren, das sich dann da nach so einem Zufallsprinzip fast ordnen darf, aber dann doch geordnet wird. Lass uns noch ein paar Wendungen durchspielen. Was hältst du von Die Würfel sind gefallen?
Ja, ein klassischer Satz eines klassischen Feldherrn. Das bedeutet natürlich, es gibt so eine Art Moment der Offenbarung, der auch ein Moment der Entscheidung ist. Also hier wird das Fallen so eingesetzt, dass ein Moment erzeugt wird, hinter den ich nicht mehr zurückfallen kann. Ich habe mich jetzt, hier und jetzt entschieden und kann nicht mehr zurück. Und insofern sind die Würfel gefallen, weil die Entscheidung gefallen ist. Und das Fallen der Würfel ist natürlich auch das Fallen der Orakelwürfe. Das war ja in der Antike Praxis, dass man mit Würfeln orakelt hat. Und die fallen natürlich sozusagen auch relativ zufällig. Aber aus diesem zufälligen Wurf wurde dann eine göttliche Notwendigkeit herausgelesen. Und auch das spielt hier natürlich mit hinein, dass das Fallen auch so etwas ist wie eine Weissagung.
Und umgekehrt natürlich, dass auch jede Entscheidung eine gewisse Arbitrarität in sich trägt. Dass also die Entscheidung nie ganz das ausfüllt, was sie ausfüllen möchte, sondern sozusagen im Rahmen des Würfels eben immer nur eine Zahl realisieren kann. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass das Adverb falls eben von diesem Würfel, von dem Genitiv des Würfelfalls abstammt. Also falls das und das passiert, dann kann das und das passieren. Ich kann es nicht alles kontrollieren, selbst wenn ich es nachher meine Entscheidung nenne. Es gibt sozusagen Faktoren, die sich immer selbstständig machen und das ist der Würfelfall.
Maskenfallen.
Die Maskenfallen.
Auch hier wieder ein Moment der Wahrheit. Die falschen Fassaden stürzen ein und das Eigentliche tritt hervor. Fallen kann eigentlich letztlich nur das Falsche, das Wahre fehlt nicht. Also ich kann Masken abfallen lassen, aber ich kann nicht mein Gesicht abfallen lassen. Das ist eigentlich das, was diese Wendung, die Masken fallen, ausdrückt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht.
Ich erinnere an eine Replik in Dantons Tod, wo es heißt, der eine sagt, die Masken fallen von den Jakobinern und Danton antwortet, da werden die Gesichter mitgehen.
Ja. Und auch Nietzsche sagt ja, meine beste Maske ist mein eigenes Gesicht. Also diese Differenz von Maske und Gesicht, von Eigentlichem und Uneigentlichem, die funktioniert natürlich so nicht. Aber es zeigt schon, dass mit dem Fallen von etwas, auch das Fallen des Vorhangs, was wir vorhin hatten, immer der Moment der Wahrheit assoziiert wird oder der Moment des Endes. Ja? Also so eine Art Eskatologie. Ja? Wenn etwas gefallen ist, ist es ans Ende gekommen. Und am Ende muss dann die Wahrheit stehen, weil danach kommt ja nichts mehr.
Es gibt den Stein, der vom Herzen fällt. Auch ein guter Stein. Ja, manchmal gibt es auch Dinge, die man zu Boden fallen lassen kann und dadurch leichter wird. Man ist verbunden, verknüpft in die Schwere.
Sagt ja auch, etwas fällt von mir ab. Das ist auch nochmal eine andere Dimension des Abfalls. Also das bedeutet auch eher, dass der Stein, der von meinem Herzen fällt. Also ein Gewicht ist von mir genommen. Ich kann wieder leicht werden und frei werden für andere Dinge. Ich bin erlöst.
Also dieses Fallen ist deshalb erstaunlich als Verbum, weil es so viele Präfixe bildet. Wir hatten das Schämen, das im Grunde gar keine Präfixbildung ermöglicht. Schämen, da gibt es noch das Beschämen, dann ist auch Schluss. Offensichtlich ist fast alles mit Fallen kombinierbar, weil in allem der Fall steckt. Also wenn Wittgenstein sagt, die Welt ist alles, was der Fall ist, dann muss man wahrscheinlich eher sagen, die Welt ist alles, was im Fall ist. Ja, die Welt ist alles, was im Fall ist. Und deswegen kann das Fallen überall auftauchen, selbst im Obst.
Fallen, Teil 1. Fallen beziehungsreich. Spoken Essay mit Rainer Niehoff und Sven Rücker. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2021.